Meine sehr geehrten Damen und Herren, was motiviert Menschen? Was schafft das Gefühl von Arbeitszufriedenheit? Was brauchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um ihre Arbeit mit großer Einsatzbereitschaft und sogar mit Freude zu machen? Welche Faktoren sind dafür entscheidend und zielführend und welche nicht? Gerade die medizinische Profession ist durch die Balancierung spezifischer, teilweise widersprüchlicher Anforderungen gekennzeichnet. Um diesem komplexen Erwartungsgeflecht agieren zu können, braucht es großes Engagement und wird weitreichende Autonomie des professionellen Handelns beansprucht. Um ein konstruktives Miteinander im durchgehenden Spannungsfeld von Struktur und Subjektivität zu erwirken, sind vor allem jene Aspekte in den Vordergrund zu rücken, die das Bindeglied zwischen den Menschen innerhalb eines Teams, einer Organisation oder eines Unternehmens darstellen. Es ist die Kommunikation. Die Basis für gelingende Verständigungsprozesse ist Aufmerksamkeit und gegenseitig wertschätzende Kommunikation. Sie ist die zentrale Komponente, um neue Verhaltensstandards mit Leben und Glaubwürdigkeit auszustatten. Eine positive Kommunikationskultur kann weder von oben diktiert werden, noch durch Verhaltensregeln einfach von heute auf morgen eingeführt werden. Sie entwickelt sich im Prozess mit allen Mitgliedern im Team. Die Schweizer Studie von Sabina Heuss und Sovik Data aus dem Jahr 2020 hat die Kommunikation bezüglich Arbeitszufriedenheit zwischen Ärzten und Ärztinnen untersucht. Die prägnanteste Aussage der Studie bezieht sich auf den Zusammenhang der Arbeitszufriedenheit mit dem Umgangston. Je positiver der Umgangston innerhalb eines Teams gewertet wurde, desto zufriedener zeigten sich die Befragten. Vor allem das Item wertschätzend war dabei am häufigsten erwähnt. Was braucht es nun, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen? Es sind folgende Eckpfeiler. Erstens, Empathie als die Königsdisziplin. Empathie als Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Gefühle und Motive einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen und nachzuempfinden. Wenn wir ernst nehmen, was die Kommunikationsforschung uns über die Durchmischung jeder sprachlichen Botschaft mit nichtsprachlichen Appellen und Mitteilungen sagt, das Verhältnis liegt bei 10% Sprache und 90% sprachloser Botschaft, dann zeigt dieses Verhältnis, dass es auch nützlich und notwendig ist, die nonverbalen Signale zu registrieren. Sie geben uns Auskunft vor allem über die Gefühlslage des Gegenübers. Oder wie Viktor Frankl sagt, das Gefühl kann viel feinfühliger sein als der Verstand scharfsinnig. Jedoch oft herrscht noch immer die Maxime vor, über Gefühle gibt man in einem professionellen Umfeld so gut wie keine Auskunft. Der Fokus liegt immer noch auf dem Inhaltlichen, auf den Zahlen, den Daten und den Fakten. Das sind die Themen, in denen sich viele sehr sicher fühlen. Das ist rational und linear leicht zu kontrollieren. Doch Emotionen, sogar Tränen, das ist unheimlich und unkontrollierbar. Gefühle sind unprofessionell, lautet das Credo. Die eigene Empathie zu schulen beginnt also bei der Wahrnehmung, nicht der Verdrängung der eigenen Gefühle. Gefühle sind ansteckender als Gedanken. Wer Gefühle nur als Störenfriede kennt, kann auch nicht ahnen, wie bewusst es sich mit ihnen umgehen lässt. Denn wer sich abgewöhnt, Gefühle anderer mitzufühlen, verlernt auch, diese Gefühle wahrzunehmen. Wenn die Beziehungsebene, die emotionale Ebene in der Kommunikation lebendig bleibt und sich mit den Fakten und Sachaspekten paart, dann wird Emotion zur Motivation. Das ist der Powermix aus emotionaler und intelligenter Energie. Der zweite Punkt, Wertschätzung. Sie bildet das Fundament für ein konstruktives Miteinander. Wertschätzung drückt sich vor allem in der inneren Haltung und Fähigkeit aus, sich selbst und anderen gegenüber mit Würde und Respekt zu begegnen. Eine Charaktereigenschaft, die zunehmend ins Hintertreffen geraten ist. Reinhard Haller spricht sogar von einer Wertschätzungskrise. Respekt, verstanden nicht als Plattitüde, sondern als das Bedürfnis, vom anderen respektiert wahrgenommen zu werden. Und jemanden zu respektieren, heißt ihm Wertschätzung entgegenzubringen und ihn ernst zu nehmen. Wie bringen wir das zum Ausdruck? Indem wir echtes Interesse signalisieren durch ein scheinbar ganz banales Verhalten, nämlich durch aufmerksames, einfühlsames Zuhören. Zuhören und gehört werden ist ein menschliches Grundbedürfnis. Es ist ein essentieller Bestandteil von Kommunikation. Empathisches Zuhören schafft Nähe zwischen Menschen und ist Nährboden für eine tragfähige Beziehung. Das ist keine Technik, es ist eine Haltung, die wir einnehmen, bei Menschen und Anliegen, die uns etwas bedeuten. Wenn eine Person den Eindruck hat, dass sie ernst genommen wird, entsteht eine Atmosphäre der Offenheit. Rückzug und Widerstand sind dagegen oftmals die Folgen von Nichtachtung. Vertrauen ist der dritte Punkt. Vertrauen ist im existenziellen Verständnis nicht bloß ein Gefühl, sondern ein Akt der Einwilligung, nämlich sich einer haltgebenden Struktur zu überlassen, um die wahrgenommene Unsicherheit zu überbrücken. Vertrauen ist ein emotionaler Vorschuss. Es beginnt da, wo rationale Aussagen enden. Vertrauen ist, so sagt Lenge, demnach eine Brücke über die Unsicherheit. Und diese Brücke, um in diesem Bild zu bleiben, ruht auf zwei fundamentalen Pfeilern. Der Fähigkeit, sich etwas zu trauen, also Mut zu haben, und dem konkreten Erleben von Schutz und Halt. Indem Sie als Führungskräfte einen angstfreien Dialograum für Mitarbeitende schaffen, wo Sie Themen dem Gespräch anvertrauen können. Vertrauen und Glaubwürdigkeit wird uns von unseren Mitmenschen verliehen. Wir bekommen sie dann, wenn wir Zusagen einhalten, wenn wir unsere Handlungen vorhersehbar und einschätzbar machen, wenn wir im Denken, Reden und Tun kongruent sind. Vertrauen ist eine Handlung, mit der man sich auch verletzbar macht. Das bedeutet, Nähe herstellen, zuhören, keine hierarchischen Barrieren aufbauen, Klarheit über die Erwartungen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse schaffen, Mitarbeitende vor Übergriffen aller Art, auch vor Mobbing, zu schützen. Fürsorglichkeit zeigen durch persönliche Anteilnahme, Fehler zugeben können und sich vor Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellen, ihnen Platz für die Entfaltung ihrer Fähigkeiten geben. Das heißt, ihnen Handlungsspielräume gemäß ihren individuellen Fähigkeiten zuzugestehen. Diese psychologische Sicherheit wird heute als wesentliche Determinante effektiver Teamarbeit begriffen. Psychologische Sicherheit besagt, dass die Mitglieder eines Teams wagen, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, indem sie Rückmeldungen geben, Schwächen und Fehler zugeben, und zwar ohne, dass sie befürchten müssen, bestraft, gedemütigt oder als inkompetent angesehen zu werden. Psychologische Sicherheit also ist ein Maß für die Bereitschaft, den anderen im Team zu vertrauen, beispielsweise in der Hinsicht, dass diese sich nicht einen persönlichen Vorteil verschaffen, wenn ich mich exponiere. Das betrifft Vorgesetzte und Kollegen und Kolleginnen. Darum ist in stark hierarchischen wie konkurrierenden Teams nur geringe psychologische Sicherheit und limitiertes Lernen anzutreffen. Exakt darum sind geringe Werte an Zufriedenheit gerade in Unispitälern besonders häufig feststellbar. Wenn dies nicht gegeben ist, verlassen manche junge Mitarbeiter die Institution, wertvolle Ressourcen gehen dabei verloren. Eigene Fehler, kritische Fragen und Beobachtungen ins Spiel zu bringen, ist immer riskant. Aber genau darum geht es. Um ein Klima, das ermutigt, dieses Risiko einzugehen, damit Fortschritt und Verbesserung erzielt werden können. Nicht Harmonie ist gesucht, sondern ein Klima, das hohe psychologische Sicherheit mit Verantwortung und Motivation kombiniert. Wenn die Bezahlung gering ist und die vielen Nachtdienste in einem Klima des Misstrauens und des Abschneidens von Lebendigkeit gegeben ist, dann schlägt sich das auf die körperliche und seelische Gesundheit nieder. Was gegen den Willen des Mitarbeiters gleichzeitig schwindet, ist die eigene Verlässlichkeit und bald beginnt auch das Vertrauen des Vorgesetzten zu schwinden. Das Arbeitsverhältnis beginnt zu zerbröseln, während es formal fortbesteht. Vertrauen und Glaubwürdigkeit wird uns von unseren Mitmenschen verliehen. Wir bekommen sie dann, wenn wir Zusagen einhalten, wenn wir in unseren Handlungen vorhersehbar und einschätzbar sind, wenn wir im Denken, Reden und Tun kongruent sind. Wo Vertrauen herrscht, regiert Offenheit, Ängste treten zurück, Informationen werden sorgsamer und nicht mit Blockadeabsichten ausgesucht und aufbereitet und Kooperation wird selbstverständlich. Nicht Abgrenzung, sondern Zusammenwirken bringt den größeren Erfolg. Die Ziele, die man erreicht, haben eine höhere und komplexere Qualität als diejenigen, die man gegen andere verteidigt und tarnt. Selbst die höchste Intelligenz macht keineswegs immun gegen die leistungssteigernde, stimulierende Wirkung von Vertrauen. Erste grundlegende Schritte zu einer wertschätzenden Kommunikation sind also das Schaffen von Vertrauen und Wertschätzung. Sie bilden das Fundament für ein konstruktives Miteinander. Wertschätzung drückt sich vor allem in ihrer inneren Haltung und Fähigkeit aus, sich selbst und anderen gegenüber mit Würde und Respekt zu begegnen. Eine positive Kommunikationskultur kann weder von oben diktiert werden, noch durch Verhaltensregeln einfach von heute auf morgen eingeführt werden. Sie entwickelt sich im Prozess mit allen Mitgliedern. Von einer mechanistischen Vorgehensweise mit irgendeinem brandneuen Supertool Kommunikation entwickeln zu wollen, ist abzuraten. Gras wächst auch nicht schneller, selbst wenn man daran zieht. Ähnlich wie man einen Garten durch Auswählen, Jäten, Stützen und Düngen gestalten kann, so kann man auch die Kommunikationskultur in eine bestimmte Richtung wachsen lassen. Was allerdings notwendig ist, sind Rahmenbedingungen und Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, eine vertrauensvolle und wertschätzende Gesprächskultur zu etablieren. Gerade im Umgangston trat bei der vorhin genannten Studie am klarsten der Begriff wertschätzend als deutlicher Zusammenhang mit dem Item Arbeitszufriedenheit auf. Dies kann nur in vielen kleinen praktischen Schritten im Alltag vollzogen werden. Die nächste Stufe, der nächste Pfeiler, ist Feedback. Psychologische Sicherheit ist die Voraussetzung, um eine Kultur des Miteinanders zu pflegen. Eine Feedback-Kultur bedeutet, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darüber sprechen können, wie Sie die Zusammenarbeit verbessern können, statt darüber zu verhandeln, wer einen Fehler gemacht hat oder wer schuld ist. Feedback ist eines der wirkungsvollsten Instrumente, wenn es ein aufrichtiges Interesse am Menschen hat. Emotionale Verbindung entsteht durch Kontakt auf der menschlichen Ebene. Wenn Sie Feedback aus der Intuition herausgeben, den anderen in seiner Entwicklung zu unterstützen, wird es eine positive Wirkung haben. Feedback geben und nehmen hat direkt mit ihrer Zuhörkompetenz zu tun. Ist diese nur instrumentalisiert und wird gemacht, weil es getan werden muss, wird es bald negativ wirken. Feedback steht im direkten Bezug zur Arbeitszufriedenheit. Über ein Drittel der Befragten besagten in der vorhin erwähnten Studie, dass sie zu wenig Feedback über ihre Arbeit erhalten, was sich auf ihre Arbeitszufriedenheit unmittelbar auswirke. Echtes Feedback ist aber ohne Kritik gar nicht möglich. Sie muss allerdings konstruktiv sein. Ansonsten ruft sie Abwehr und Widerspruch oder das Gefühl von Entwertung hervor. Wie kann Kritik so ausgesprochen werden, dass sie nicht als kränkend, sondern als wertschätzend ankommt? Kritische Rückmeldungen sind psychologisch immer anspruchsvoll. Niemand ist ständig für kritische Rückmeldungen offen, denn diese erzeugen immer eine Spannung zwischen dem grundsätzlichen Bedürfnis zu lernen und jenem, so akzeptiert zu werden, wie man ist. Sie lösen damit immer Emotionen aus und können rasch negative Gefühle hervorrufen. Dann wird Feedback abgelehnt und es ist ineffektiv. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht manchmal kritische Beobachtung wünschen. Vor allem dann, wenn wir uns in einer Sache wenig sicher sind. Wenn in der Kritik auf eine Optimierungsmöglichkeit hingewiesen wird und wohlmeinendes Interesse an der Person gezeigt wird, dann fühlt sich das Gegenüber ernst genommen und erkennt, dass sie etwas zur Verbesserung ihres Verhaltens oder ihrer Leistung beitragen wollen. Destruktive Kritik fokussiert auf die Person des Gegenübers. Sie oder du hast schon wieder das und das nicht gemacht. Nicht das Verhalten steht dabei im Mittelpunkt, sondern die Person selbst. Dieses negatives Feedback wird dann sehr häufig emotional abwertend und als persönlicher Angriff erlebt. Solche destruktiven Rückmeldungen bekommen oft in den falschen Hals. Wir haben Sorge, Statusverlust zu erleben, fühlen uns gekränkt, fühlen uns verletzt, fühlen uns nicht wertgeschätzt und so weiter. Und dadurch hören wir gar nicht mehr richtig hin, was derjenige oder diejenige eigentlich gemeint hat. Konstruktive Kritik hingegen zielt darauf ab, etwas zu verbessern. Bei konstruktiver Kritik wird nicht nur etwas kritisiert, sondern auch ein Verbesserungsvorschlag bzw. eine Lösung für ein mögliches Problem gegeben. Wertschätzende Rückmeldungen motivieren Mitarbeitende. Ihre Leistungen werden gesehen und sie erhalten Hinweise, wie sie sich mit ihrem vollen Potenzial einbringen können. Zu meinen, nichts zu sagen sei Lob genug, ist der große Irrtum unserer Arbeitsmoral. Wer das für sich begriffen hat, der hat sich ein grundlegendes Verständnis guter Kommunikation angeeignet und kommt in seinem Leben häufiger mit anderen Menschen klar. Diesbezüglich als signifikant stellt sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern heraus. Frauen erhalten bedeutend weniger Feedback von ihren Chefärzten und Ärztinnen als Männer. So führt die Unkenntnis der unterschiedlichen Kommunikation und Verhaltensstrukturen von Frauen und Männern oft zu einer fehlerhaften Einschätzung der Fachlichkeit und der Leistung von Frauen. Ihr Verhalten wird meist nur durch das Raster der dominierenden, eher männlichen Kommunikationsweise beurteilt. Heute können diese geschlechtsspezifischen Kommunikationsmuster ohne Vorwurf, ohne Schuldzuschreibungen betrachtet werden. Weder Frauen noch Männer sind in irgendeiner Form weniger kompetent im Hinblick auf ihr Sprachverhalten. Es gibt lediglich zwei verschiedene Kommunikationsweisen, die im beruflichen Alltag aufeinandertreffen. Das sogenannte weibliche Sprechverhalten, wird in der Forschung und in der Fachliteratur als bindungsorientiert gekennzeichnet. Und das sogenannte männliche Gesprächsverhalten wird als Status- und Kompetenzanzeigende Kommunikation bezeichnet. Beide Gesprächsstile haben ihre Stärken und sind grundsätzlich sowohl von Frauen und Männern zu verwenden. Es gilt also situationsbedingt, jenen Sprachcode zu beherrschen, der mit Klarheit und Eindeutigkeit das vermittelt, was vermittelt werden soll. In der Literatur wird das als Code-Switchen bezeichnet. Mit dem bewussten Erkennen beider Kommunikationsmuster wachsen die Chancen, die Sichtweisen und Verhaltensmuster des jeweils anderen Geschlechts besser verstehen zu können. Und mehr Verständnis füreinander führt dazu, dass Benachteiligungen abgebaut und unnötige Konflikte vermieden werden. Auch der Ausdruck der Körpersprache, der von den Beteiligten meist nicht bewusst wahrgenommen wird, dient dazu, dass wir uns ein Bild von unserem Gegenüber machen. Durch die Beobachtung der Körperhaltung und der Gestik versuchen wir, den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin einzuschätzen. Dort, wo Status und Überlegenheit im Vordergrund stehen, wird auch der eigene Körper zur Demonstration von Überlegenheit eingesetzt. Auffällig ist dabei, dass Männer im Vergleich zu Frauen körperlich mehr Raum beanspruchen Frauen setzen ihre Körpersprache häufig so ein, dass sie kleiner oder schmäler wirken, als sie sind. Damit wird vermieden, Überlegenheit und Macht zu demonstrieren. Die Kenntnis dieser geschlechtsspezifischen erlernten Verhaltensmuster ermöglichen es allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, besonders aber auch Führungskräften, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit zur Chancengleichheit von Frauen und Männern beizutragen. Die Streitkultur ist ein weiter wichtiger Pfeiler. Wo immer Menschen zusammenarbeiten, gibt es Konflikte. Schwelende wie offene Konflikte kosten Zeit, Geld und Nervenkraft. Am liebsten möchte man sie vermeiden. Jedoch die Anerkennung von Konflikten reduziert Konflikte. Sie können dadurch auch eine bedeutende positive Funktion einnehmen. Der Königsweg zur effektiven Konfliktbehandlung besteht in der frühzeitigen Konfliktwahrnehmung und der Konfliktprävention. Das heißt, nicht erst reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern verhindern, dass es überhaupt erst hineinstürzt. Ansonsten ergehen sich die meisten Konfliktbeteiligten direkt in häufige, emotionsgeladene Auseinandersetzungen. Es kommt unter Umständen zu heftigem Streit. Dabei wird viel Vertrauen zerstört. Gut streiten können ist eine Kunst. Streitkultur bezeichnet die Art und Weise, wie mit Meinungsverschiedenheiten umgegangen wird und wie weit eine konstruktive Auseinandersetzung auf einer sachlichen Ebene möglich ist. Was auch hier oft für das Streiten fehlt, ist psychologische Sicherheit. Also das Gefühl, dass ich in ein Team, in ein soziales Gefüge eingebettet bin, dem ich ganz und gar vertrauen kann. Ein Team, das mich als Person schätzt und schützt, das mich nicht von heute auf morgen fallen lässt. Wo Teams einen sicheren Rahmen geben, kann auch gut gestritten werden. Das gilt im Übrigen über Hierarchiestufen hinweg. Wenn ich Teil eines Teams bin, in dem ich mich sicher und geschützt fühle, dann traue ich mich auch viel eher, der Führungskraft zu widersprechen und mich sogar auf einen Konflikt oder Streit einzulassen. Wenn ich nicht weiß, wozu dieses Verhalten führt oder gar Angst haben muss, dass es mir schadet, traue ich mich das nicht. Um einen Konflikt bearbeiten zu können, muss der Konflikt von der Emotion in die Phase der Vernunft transportiert werden. Dies ist durch räumliche und zeitliche Distanz zu erreichen. Erst dann ist ein Konflikt handhabbar. Dabei geht es nicht um Schuld oder Unschuld, Recht oder Unrecht, sondern es geht um eine für alle Beteiligten akzeptable, faire Lösung. Ziel ist es, die Beteiligten dazu zu bewegen, ihre Probleme durch Verhandlungen statt durch Streit, Attacken, Intrigen oder andere Formen der Aggression zu lösen. Wer Konflikte als Chance nützen möchte, muss lernen, genau an dem Punkt die Kommunikation aufzubauen, an dem er oder sie dazu neigt, die Kommunikation abzubrechen und zum Handeln kommen, um einen konstruktiven Frieden zu ermöglichen. Nun, nach Ausführung einiger kritischer Punkte für eine gedeihliche Zusammenarbeit gilt es nun, ins Tun zu kommen. Denn die gute Nachricht ist, psychologische Sicherheit kann entwickelt werden durch einfache, aber konsequent verfolgte Maßnahmen, wie zum Beispiel das bewusste Fördern erwünschter Verhaltensweisen von Mitarbeitenden. Laden Sie in der nächsten Teambesprechung explizit zum Äußern von Fragen und Bedenken ein. Bedanken Sie sich für geäußerte Kritik. Zeigen Sie, wie Sie die eingebrachten Punkte gemeinsam einarbeiten wollen. Greifen Sie als Führungsperson respektvoll, aber bestimmt auch dort ein, wo Sie beobachten, dass ein offenes und sicheres Gesprächsklima durch Einzelpersonen verhindert wird. Machen Sie einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang miteinander zur Priorität. Das mächtigste Instrument, das Ihnen hier zur Verfügung steht, sind Sie selbst als Vorbild für andere.